Psalm 62 Dem Chorleiter für Jedutun Ein Psalmlied von David. Nur bei Gott wird meine Seele still, von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg. Wie sollte ich da wanken? Wie lange stürmt ihr auf den einen ein, ihr alle, um ihn niederzustrecken, wie eine überhängende Wand, eine angestoßene Mauer? Von seiner Höhe wollen sie ihn stoßen. An Lügen haben sie gefallen, ihr Mund spricht Segenswünsche aus, doch ihr Herz verflucht den anderen. Nur bei Gott wird meine Seele still, von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg. Wie sollte ich da wanken? Bei Gott liegt mein Heil und meine Ehre. In Gott ist meine Zuflucht, er ist mein schützender Fels. Vertraut immer auf ihn, ihr, sein Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Die Menschen sind nur Nebeldunst, Männer ein täuschendes Nichts. Auf der Waage schnellen sie hoch, leichter als ein Hauch sind sie alle. Vertraut nicht auf Erpressung, betrügt euch nicht durch Raub, und wenn euer Wohlstand wächst, hängt das Herz nicht daran. Einmal hat Gott geredet, zweimal habe ich dies gehört. Gott gehört die Macht, und dir, mein Herr, die Güte, denn du vergiltst jedem, wie er es verdient.
Das ist ein Psalm Davids. Da gibt es ja mehrere von. In diesem Psalm stellt sich David ein großes Problem. Da sind Menschen hinter ihm her und wollen ihm ans Leben. Auch solche schweren Situationen im Psalmen sind nicht so ungewöhnlich, gibt es öfter. Außerdem ist von der Verlässlichkeit Gottes die Rede. Auch das taucht öfter auf. Und als ich diesen Psalm also so die ersten Male durchgelesen habe, habe ich gedacht, ziemlich normal. Und ich muss zugeben, ich hätte mir diesen Psalm nicht ausgesucht als Predigtext. Diese Art vom Psalm hat Markus Bieger mal schön zusammengefasst. Er hat gesagt, diese Psalmen, das sind keine gute Laune-Gedichte. Sondern das ist Krisenbewältigungslyrik. Krisenbewältigungslyrik. Wenn man auf den Hintergrund dieses Psalmes schaut, könnte man vielleicht an die Situation mit Absalom denken, dem Sohn von David, der ihn ja um die Herrschaft bringen wollte, der ihn gejagt hat, ums Leben gejagt hat. Das ist nicht gesichert, das ist eine reine Vermutung. Es kann auch eine ganz andere Situation zugrunde liegen. Ich habe diesen Psalm immer mal wieder so auf mich wirken lassen. Und dann ist mir Vers 2 aufgefallen. Aufgefallen wie eine Tür. Also für mich ist Vers 2 die Tür geworden, indem ich diesen Psalm betreten habe und wirklich was entdeckt habe. Dieser Vers 2. Ja, und mir fiel auf, dass es in diesem Psalm etwas fehlt. Es gibt keine Bitte. Es gibt zwar ein großes Problem, aber es gibt keine Bitte. Das ist dann schon eher etwas Ungewöhnliches. Also kein Hilf mir, kein Weise die Feinde in ihre Schranken oder Schlimmeres. Vielleicht kommt da doch noch was Ungewöhnliches. Und die Tür in Vers 2, die heißt so. Einige Übersetzungen schreiben, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. In anderen steht, nur bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Das ist genauer übersetzt, da kommt die Seele drin vor. Und dann gibt es noch eine Übersetzung von Martin Buber. Auf diese Übersetzung hat mich ein Freund aufmerksam gemacht. Martin Buber ist ja ein deutscher Jude, der seine Bibel übersetzt hat. Seine Bibel ist natürlich das Alte Testament. Und der übersetzt diesen Vers so. Nur auf Gott hin, Stille, ist meine Seele. Nur auf Gott hin, Stille, ist meine Seele. Und mit dieser Übersetzung, die hat mich bewegt. Da merke ich als allererstes, die Stille hat eine Richtung. Die ist nicht einfach nur irgendwie da, sondern die hat eine Richtung, auf Gott hin. Auf Gott hin Stille. Und das hat mich wiederum erinnert an diesen wahrscheinlich relativ bekannten Satz von Augustinus: Mein Herz ist unruhig in mir, bis es Ruhe findet in dir. Warum ist die so bedeutsam in diesem Vers? Oder was ist der Inhalt dieser Ruhe? Der Inhalt dieser Ruhe ist, ich stehe fest. Ich stehe auf einem Felsen. Ich habe festen Grund unter den Füßen. Und der Grund ist so fest, da kann mich nichts von wegkriegen, der hält. Man kann bei diesem Grund natürlich unmittelbar an das Gleichnis von Jesus denken, mit dem Haus, welches entweder auf Sand oder auf Felsen gebaut ist. Und solange nichts passiert, halten ja beide Häuser. Aber in dem Augenblick, wo der Sturm kommt, da wird das Haus, was auf Sand gebaut ist, weggespült und das Haus, was auf Felsen gebaut ist, das steht und das bleibt. Das ist der Inhalt von diesem, ja, der uns auch hier entgegentritt. Ich stehe auf Felsen und Gott ist meine Rettung, das ist sicher. Wovon muss ich denn gerettet werden? Also erstmal ganz offensichtlich ja davon, dass da jemand hinter mir her ist, dass mir jemand ans Leben will, dass mir jemand ganz Übles will. Aber das ist nicht das, also ich habe den Eindruck, das ist noch nicht mal das Schlimmste, was da steht. Es gibt noch eine Steigerung, eine kleine Steigerung. Da steht, dass es Menschen gibt, die mich mit dem Mund segnen und im Herzen verfluchen. Und je länger ich über Übles in der Welt nachdenke, habe ich den Eindruck, das ist eins der übelsten Dinge, die passieren. Wenn ich mich auf Menschen nicht mehr verlassen kann, wenn Menschen mich mit ihrem Mund segnen, wenn Menschen mich anlachen, scheinbar meine Freunde sind, aber mich im Herzen verfluchen. Und das kommt beides zusammen. Diese Falschheit und ja, dass die Menschen halt hinter mir her sind, Böses wollen. Das ist schlimm. Jesus sagt ja mal zu seinen Jüngern, wie sie sich in der Welt leben sollen. Seid klug wie die irgendwelche Tiere. Was? ist egal, Schlangen. Oder diese Tiervergleiche, die helfen uns ja heute nicht. Seid klug in der Welt und seid ohne falsch. Ja, das ist Jesus Wunsch, seid ohne falsch. Und nebenbei gesagt, man muss furchtbar auf Worte aufpassen. Mit klug ist ja nicht intelligent gemeint, ne? Das ist ja lebensklug, eher Richtung weise. Seid lebensklug und seid ohne falsch. Und die Feinde von David sind das an der Stelle nicht. Ich habe einen Freund in der DDR kennengelernt, also ich hatte einen Freund in der DDR, der hat das erlebt, was Falschheit heißt. Ne? Der wusste mir von, der hat seine Akten, seine Stasi-Unterlagen durchgelesen, hat gemerkt, dass einer seiner besten Freunde kein Freund war. Das ist übel. Das ist eine Situation, die würde mich ziemlich sicher unruhig machen. Da würde ich mich nicht hinstellen und sagen, alles klar, ich stehe auf einem Felsen, was soll's. Da wäre ich innerlich in meinem Herzen unruhig. Zumindest in den allermeisten Tagen, wo es mich erwischen würde. Und dazu kommt, dass in dem Psalm noch etwas fehlt. Da fehlt nicht nur eine Bitte, da fehlt eine Problemlösung. Das Problem wird zwar benannt, aber eine Lösung deutet sich nicht an. Und wenn sich eine Lösung nicht andeutet, nicht mal irgendwo am Horizont sichtbar wird, dann wäre das für mich eine Situation, unruhig zu sein. Ich will mal, ich denke, es könnte hilfreich sein, einfach noch mal zu gucken, was das Wort Seele bedeutet. Seele ist ja so ein schillerndes Wort, was sich auch nicht nur mit einem klaren Wort ins Deutsche übersetzen lässt, also das hebräische Wort. Am klarsten zu sagen ist, was Seele nicht ist. Seele ist kein Teil von meinem Innenleben, der irgendwann mal, wenn mein Tod gekommen ist, hinaufschweben wird zu Gott. Das ist ja so eine beliebte Vorstellung. Und die ist ganz unbiblisch. Das hat mit Bibel nichts zu tun. Seele hat eine äußere Bedeutung. Seele kann einfach Kehle heißen. Oder Durst. Oder durstige Kehle. Und Seele hat eine innere Bedeutung. Dann heißt Seele, das ist das innere Verlangen in mir. Richtung Sehnsucht. Und das ist für mich eine Übersetzung, die sich einigermaßen gut merken lässt, weil wenn meine Kehle durstig ist, dann ist in mir das Verlangen nach Wasser. Also dieser Durst, diese durstige Kehle, die bewirkt ein inneres Verlangen. Welches ist das größte Gebot? Höre Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, Verstand und Kraft. Also mit meinem ganzen inneren Verlangen, Gott lieben. Das steckt da drin. Das ist die Seele. Zu dir, Gott, hin, stille, soll meine Seele sein. Mein inneres Verlangen soll vor ihm still werden. Auch wenn es äußerlich ganz anders aussieht. Und was passiert dann in diesem Augenblick, wenn mir das wirklich gelingen sollte? Ich denke, dann kann was ganz Entscheidendes passieren. Dann kann passieren, dass aus meinem Wissen, was ich über Gott im Kopf angehäuft habe, Gewissheit wird. dass eine Vergewisserung geschieht. Aus Wissen kann Gewissheit werden. Und das ist was anderes. Das ist was viel Tieferes. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo wir eigentlich jeden Tag eine Predigt hören können. Im Internet. Und wenn wir es wollen, auch zwei. Und der Kopf wird immer voller von christlichem Wissen, von christlichen Worten. Und was dann passieren muss, ist, dass das irgendwann tiefer sinkt, dass es ins Herz hineinkommt, dass es in die Seele hineinkommt und dass aus diesem vielleicht vielen Wissen, dass daraus Gewissheit wird. Und Gewissheit ist das, was durchhalten kann. Gewissheit ist das, was meine unruhige Seele zur Ruhe bringen kann. Ohne diese Gewissheit, das kenne ich ja auch, da stehe ich vor einem Problem und bitte Gott, nimm es doch weg, löse doch dieses Problem. Und dann wird es nicht gelöst und dann stehe ich nächste Woche wieder da. Und das kann sich hinziehen, das kann sich über Wochen, das kann sich über Monate hinziehen, dass ich unruhig dastehe und Gott sage, dieses Problem, das muss doch gelöst werden. Das geschieht in diesem Psalm bei David nicht. David vergewissert sich und macht sich klar, auf welchem Grund er steht. Das alleine hat mich schon erstaunt und das finde ich ist merkenswert. Aber jetzt kommt noch ein Punkt, der hat mich noch mehr erstaunt. Ungefähr in der Mitte des Psalms, da wechselt die Anrede. Bis dahin hat David sich angeredet. Sich, seine Seele. Hat sich vergewissert. Und jetzt wechselt die Anrede und dann sagt er auf einmal, ihr Menschen alle, vertraut auf Gott. Geht's nach außen. Ihr Menschen alle. Und das ist nicht gewaltig angesichts der Situation, in der er steht. Da würde ich und da würden wahrscheinlich viele sich erstmal um sich selbst kümmern. Da muss ich doch auf mich gucken, dass ich da irgendwie draus komme. Und Davids Gewissheit, die er gewinnt, die ist so tief, dass er sagt, das ist ja unglaublich gut. Das ist so wahr und so gut, das kann doch nicht nur für mich bleiben, das muss hinaus. Ihr Menschen alle. Und in der Stelle habe ich dran gedacht, solange ich Christ bin, seit Jahrzehnten, kenne ich immer wieder diese Diskussion, die dann immer mal wieder aufkommt, müssen wir denn weitersagen von unserem Glauben? Und die direkte Antwort ist natürlich, muss nein. Klar, müssen wir nicht. Muss gibt es an der Stelle nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass die Frage falsch gestellt ist. Die Frage ist eigentlich gar nicht, müssen wir weitersagen, sondern wenn mein Herz voll ist, wenn meine Seele voll ist, wie kann es denn sein, dass ich schweige? Das ist das, was hier zum Ausdruck kommt in diesem Psalm. Natürlich steht da keiner und sagt, David, du musst das irgendwie weitersagen. Aber David ist so voll von diesem Felsen, auf dem er steht, von dieser Gewissheit, dass er gar nicht anders kann, als zu sagen, ihr Menschen alle, das muss hinaus. Das kann doch nicht nur bei mir bleiben. Wie kann ich schweigen davon? Und wenn ich mir das jetzt insgesamt klar mache, das ist wirklich erstaunlich. Jetzt muss man der Gerechtigkeit halber dazu sagen, die Bibel idealisiert ja nicht. Es gibt, die Bibel ist wahrscheinlich mit Sicherheit das einzige religiöse Buch der Welt, welches keine Heldengeschichten konstruiert. Und um David gerecht zu werden, muss man sagen, so wie in dem Psalm ist er nicht überall und nicht immer. David kann auch ganz anders. Es gibt Psalmen, da wünscht er seinen Feinden das Böse an den Hals. Und da bittet er gewaltig um Befreiung. David kann ganz anders, aber das ist so ein heller Augenblick, den er hier offensichtlich erlebt und ich habe so den Eindruck, David wurde ja schon bei seiner Berufung zugesagt, Du bist ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Der neue König wird nach dem Herzen Gottes sein. Und das kann man ja eigentlich, wenn man den Lebenslauf von David sieht, nur schwer nachvollziehen. Der hat ja so gewaltig daneben gelegen an manchen Stellen und so viel Sünde aufgehäuft, dass man sich fragt, wie kann denn der ein Mensch Gottes sein? Das ist ja nicht der Punkt, um den es geht. Aber wenn ich den Psalm 62 lese, dann habe ich den Eindruck, dass wir so einen ganz kleinen Einblick, das ist nicht alles, aber einen kleinen Einblick kriegen, das sind die Augenblicke, in denen deutlich wird, warum das ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist. Und dann zum Schluss, im letzten Vers, da wechselt die Anrede nochmal. Und da kommt du, du Gott. Da kommt das, was wir eigentlich so unmittelbar erwarten. Wir müssen doch Gott anreden. Ganz zum Schluss kommt es dann. Du Gott, Herr, du bist gerecht, auf dich ist Verlass. Und dann ist Schluss. Wie es dann weitergeht, wird nicht mehr berichtet. Aber dieses Du, das hat sicherlich ein anderes Fundament gewonnen, als das ganz schnelle, mach doch bitte. Man kann noch über vieles nachdenken an diesem Psalm. Man könnte einfach mal darüber nachdenken, es gibt keine Problemlösung. Muss es das denn? Ich glaube, wir haben unseren Glauben so kennengelernt, dass Problemlösung eine ganz wesentliche Rolle spielt. Gott ist dafür da, dass unsere Probleme gelöst werden. Das ist sozusagen eine seiner Hauptaufgaben. Ist das denn wirklich so? Auch die Frage kann man sich bei dem Psalm stellen. Ist das wirklich eine von Gottes Hauptaufgaben, unsere Probleme zu lösen? Und dann ist es ja gut, wenn das geschehen ist. Können wir Gott so verkünden? Leute, kommt zu Gott, dann werden eure Probleme gelöst. Bin ich mir immer unsicherer. Es gibt ja die Menschen, deren Probleme fangen geradezu dann an, wenn sie Christen werden. Gerade dadurch. Ja, aber es endet mit diesem hoffnungsvollen Du. Du wirst gerecht sein. Also nach dieser Tür, diesen Tür, die mir da in Vers 2 aufgegangen ist, da ist viel passiert, da steckt viel drin. Amen.